D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mehr als 25 Stunden pro Woche arbeiten ist ungesund. Das sollten wir nicht machen, unserem Körper, aber auch der Gesellschaft zuliebe. Sagt ein Experte bei uns in der Sendung gleich und wir fragen uns, ist das realistisch? Donja, was mache ich mit all der Freizeit?
Weiß ich nicht. Ich finde halt, wenn ich weniger arbeite, dann verdiene ich weniger und wir wissen alle, günstiger wird hier alles nicht.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich die Zeit, naja, obwohl... Plötzlich, wenn du da irgendwie so zuerst 60 oder 40 oder 50 Stunden die Woche arbeitest, dann 25, was macht man mit all der Zeit? So viel grillen können wir gar nicht. Na, vielleicht doch.
Wir kriegen die schon rum.
Dann Thema auch gleich bei uns, Geldwäsche. Ich stelle mir vor, das geht so, also du hast einen Teppichladen, du tust so, als würdest du Menschen, ja, als würdest du Menschen tatsächlich Teppiche verkaufen oder du verkaufst auch einen Teppich für 20 Euro. Du rechnest aber 200 Euro bei der Kasse ab und diese 180 Euro, das ist halt das Schwarzgeld, was du dann quasi in deine Kasse hineinwäschst. So stelle ich mir das vor. Wir haben gleich einen Experten dran, der uns erklärt, warum in Deutschland und vor allem wie 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Das sind neue Zahlen einer Studie.
Ich hätte auch eine Idee. Hm? Ich könnte einen Import-Export-Laden aufmachen mit meinem Onkel im Iran und darüber könnte ich dann deine Teppiche vertreiben.
Okay, aber dafür brauchst du ja erstmal Schwarzgeld. Wahrscheinlich verdienst du aber kein Schwarzgeld. Ist doof, ne? Wir können nichts waschen, wir Journalisten. Wir verdienen nichts schwarz. So ist es leider.
Sagst du.
Redaktionskonferenz am Donnerstag mit Donja Farahani. Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Die Redaktionskonferenz am Donnerstagabend, 18:23 ist es. Und wie viel macht ihr so? 40? 50? Oder noch mehr? Eine aktuelle Studie aus Australien kommt zu dem Schluss, wer mehr als 25 Stunden pro Woche arbeitet, der schadet seinen kognitiven Fähigkeiten. Also lernen, merken, kreativ sein, das alles funktioniert am besten bei höchstens 25 Stunden Arbeit pro Woche. Wenn es mehr wird, dann läuft unser Gehirn nicht mehr so ordentlich, sagen die Wissenschaftler. Aber es gibt heute genug Möglichkeiten, ja, um noch länger zu arbeiten, ehrlich gesagt. Im Job kürzer treten wird immer seltener. Und wollen wir das überhaupt? Johannes Döbbelt.
25 Stunden pro Woche. Montag bis Mittwoch Büro und dann frei. Klingt super, aber macht das wirklich jemand?
Ja, also laut Vertrag 40 Stunden.
Offiziell 40 Stunden?
Ja, so 50 bis 60 schätze ich.
Ja, es schwankt zwischen 50 und 70, sage ich jetzt mal. Ist projektabhängig.
Fast alle, die ich heute in ihrer Mittagspause treffe, arbeiten Vollzeit. Jana zum Beispiel, 29 Jahre alt, Unternehmensberaterin.
Direkt nach der Uni habe ich mir gedacht, erstmal möglichst viel Berufserfahrung sammeln und ob das zukünftig irgendwann mal anders wird, dann kann man immer noch schauen.
Vorstellen könnte sie es sich aber gut, sagt Jana mal, einen Tag die Woche zu Hause zu bleiben.
Weil ich dann, glaube ich, meine neu gewonnene Freizeit mehr mit ehrenamtlichen Tätigkeiten machen würde, die ich zwar jetzt auch nebenbei mache, aber irgendwann mal, der Tag hat nur 24 Stunden, das ist natürlich schwierig und dann würde ich das eher mehr Richtung Ehrenamt machen. Ich arbeite mit Flüchtlingen zusammen.
So wie Jana denken viele, die ich frage. Irgendwann mal die Stundenzahl reduzieren, warum nicht? Auch wissenschaftliche Untersuchungen sagen, dass sich vor allem Arbeitnehmer zwischen 20 und 30 kürzere Arbeitszeiten wünschen. Die berühmte Work-Life-Balance sei vielen mindestens genauso wichtig wie das Geld. Aber gerade Berufseinsteiger wollen meist erstmal Vollzeit arbeiten, Karriere machen und dann weitersehen. Oder liegt es vielleicht auch an den Unternehmen, den Arbeitgebern, dass weniger Arbeiten nicht immer so einfach ist?
Ich habe den Eindruck, dass es einerseits davon abhängt, ob die Unternehmen gewissen Handlungsdruck spüren oder ob sie das Gefühl haben, das ist ein Problem, das sie persönlich, ich sage das jetzt mal so offen, noch mit Geld erschlagen können. Ne? Also Stand heute 2016 ist es einfach noch so, dass ich das Unternehmen auch hingehen kann und sagen kann, ja, das ist ein Thema, aber nach dem Motto, ich kann immer noch genug Geld auf den Tisch legen, dass ich es halt schaffe, dass die Leute halt dann ihre 60 Stunden für mich arbeiten und ich da nicht groß umdenken muss.
Yannick Franken, 31, arbeitet bei Tandemploy, einem IT-Unternehmen in Berlin. Yannick und seine Kollegen kümmern sich ums Jobsharing. Sie bringen zwei oder mehr Arbeitnehmer zusammen, die sich eine Stelle teilen wollen und arbeiten mit Unternehmen zusammen, die solche geteilten Stellen anbieten.
Wo wir das zum Beispiel zuletzt tatsächlich mitbekommen haben, ist so zum Beispiel Energiesektor, was die, glaube ich, dabei sind, sehr stark umzudenken. Telekommunikationsbereich auch, da bewegt sich zum Beispiel was.
Yannick lebt das Prinzip Jobsharing auch selbst. Er arbeitet 30 Stunden pro Woche und teilt sich seine Stelle im Vertrieb mit seinem Kollegen Steffen. Steffen bringt neben der Arbeit noch sein Studium zu Ende. Yannick wollte mit der geteilten Stelle mehr Zeit für seinen Sohn haben.
Ich werde immer gefragt, wenn du 30 Stunden hast. Also, gibt es oft so verschwörerische Kunden, die kommen und sagen, Frank, aber jetzt mal im Ernst, wie viel arbeiten Sie denn wirklich? Und ich habe das sehr gut nachgehalten und ich bin noch nicht über 32 Stunden gekommen. Das heißt jetzt nicht, dass das völlig stressfrei oder sowas ist. Natürlich, da muss man sich gut abstimmen. Das ist ein bisschen organisatorischer Aufwand. Aber es ist eben sehr, sehr gut für mich und sehr motivierend, dass ich auf eine Art und Weise arbeiten kann, die mir selber sehr passt.
Nach einer Studie von 2014 gibt es in Deutschland noch ziemlich wenig Jobsharing. Nur 15% der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern an, sich eine Stelle zu teilen. In Großbritannien sind es immerhin schon 48%. Andererseits geht weniger Arbeiten natürlich auch ohne geteilte Stelle, einfach mit kürzeren Arbeitszeiten. So wie in Schweden zum Beispiel. Zumindest einige schwedische Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern einen 6-Stunden-Tag, 30 Stunden pro Woche. Wer weniger arbeitet, verdient aber natürlich meist auch weniger. Doch das scheint vielen gar nicht so wichtig zu sein.
Da ich gerade aus dem Studentenleben komme, bin ich mit wenig Gehalt oder wenig Einkommen vertraut. Darum wäre es in meiner aktuellen Lebenssituation kein Problem, mit weniger klarzukommen und dafür ein bisschen mehr Zeit zu haben. Das wäre es mir wert, ja.
Also ich müsste das nur irgendwie mit der Zeit hinbekommen, mit der Arbeit und so weiter. Also wenn das alles vereinbart wäre, würde ich auch mit weniger Gehalt zurechtkommen.
Ja, man muss dann halt gut verhandeln, dass man genauso viel bekommt. Nee, aber klar, das ist natürlich dann auch Part des Deals. Das gehört dazu, aber dafür bekommt man ja auch was.
Teilzeitarbeiten ist in Deutschland nach wie vor ziemlich weiblich geprägt. Fast 50% aller berufstätigen Frauen haben einen Teilzeitjob. Bei den Männern sind es nur rund 10%. Als Grund geben die Männer aber meist nicht an, dass sie mehr Zeit für sich oder ihre Familie haben wollen. Viele sagen eher, sie finden einfach keine Vollzeitstelle. Bei Volker, 38 Jahre alt, ist es ein bisschen was von beidem. Er hat eine halbe Stelle in der Studienberatung einer Fachhochschule.
Erstmal war die Stelle nur zur Teilzeit ausgeschrieben. Zum Zweiten war sie aber für mich sehr interessant, weil meine Frau und ich ein Kind bekommen haben und ich gerne mehr auch zu Hause sein wollte. Also ich habe da natürlich noch Pläne und Aussichten, aber ich mache mein Leben nicht von meiner Karriereplanung abhängig, sondern eher von meinem familiären Glück.
Wir sprechen gleich hier in die Radio Wissen mit Michael Kopatz. Der sagt, weniger arbeiten ist wichtig für uns und für unsere Gesellschaft.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Radio Wissen ist hier. Montag bis Freitag täglich nur 5 Stunden arbeiten oder vielleicht auch Montag bis Mittwoch voll arbeiten, den Rest der Woche frei, Wochenende natürlich auch frei. Das ist ein Traum für viele. Ich weiß nicht so genau, ob ich das haben wollen würde, weil ich liebe meinen Job sehr und ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel Freizeit anstellen soll. Aber ihr habt es mitbekommen, australische Forscher sagen, mehr als 25 Stunden Arbeit pro Woche sind schlecht für das Gehirn. Ab 25 Stunden Arbeit pro Woche, da können wir schlechter lernen, uns Dinge nicht mehr so gut merken. Und Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut, der geht sogar noch etwas weiter und sagt, kürzere Arbeitszeiten wären gut für die Gesellschaft und jeden Einzelnen von uns. Wie viel arbeitest du so pro Woche?
Also offiziell habe ich eine 20-Stunden-Woche. Inoffiziell habe ich noch viele Vorträge und dergleichen zusätzlich, aber ich komme nicht über 40 und manchmal reichen auch die 20.
Okay, du sagst, kürzere Arbeitszeiten steigern das Glück und das Wohlbefinden. Wie?
Wenn man diese gängigen Anleitungen zum Glücklichsein liest, dann steht da ja drin, man soll mehr in Erlebnisse investieren statt in materielle Güter. Also soziale Netzwerke, Kultur, Freundschaften, Sport, Bildung. Das meiste davon ist kostenlos zu haben, aber was man dafür braucht, ist Zeit. Und das ist das, was den Leuten meistens fehlt.
Aber wie stellst du das denn vor? Also nicht jeder Arbeitnehmer kann einfach hingehen zum Chef und sagen, ich will weniger arbeiten. Muss sich nicht die ganze Gesellschaft eigentlich verändern?
Ja, insgesamt ist es schon notwendig, ein sozial-kultureller Wandel. Das heißt, wenn die Unternehmenskultur nicht dementsprechend ist und ich ja von allen Leuten schief angeguckt werde, wenn ich den Chef frage, kann ich meine Arbeitszeit verkürzen, dann traut sich das auch keiner. Ideal wäre, wenn so wichtige Spitzenpolitiker sagen würden, dass das eine Debatte ist, die geführt werden sollte. Das wäre ein Anfang, dass man erstmal darüber redet. Und wenn man sieht, wie sich jetzt diese Elterngeldfrage oder Elternzeitfrage geändert hat, mittlerweile ist das ja durchaus üblich, dass Männer sich trauen zu fragen, kann ich für eine kurze Pause meine Arbeit unterbrechen, weil dafür gibt es ein Fördergeld. Und das ist gesellschaftlich anerkannt. Und da merkt man hier schon einen Wandel in Gang gekommen.
Jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Mal angenommen, wir hätten jetzt die Diskussion geführt und die hätte zu weniger Arbeitszeiten geführt. Wir wären jetzt alle bei einer 25-Stunden-Woche. Du hast gerade gesagt, soziale Kontakte, Hobbys, Sport und sowas. Aber was machen wir mit der ganzen freien Zeit? So viel Freizeit kann ich gar nicht füllen.
Das soll wohl ein Scherz sein. Also wenn Sie jetzt mal an Rentner denken, die mit 65 dann in Rente gehen und eigentlich super viel Zeit haben, wie gestresst die sind, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie schnell man sich gute Beschäftigung sucht für seine freie Zeit. Der wichtigste Glücksfaktor ist die Sinnhaftigkeit. Wer das Gefühl hat, in einem sinnvollen Projekt mitzuwirken, der zieht daraus sehr viel Lebenszufriedenheit. Das ist erwiesen. Und etwas Sinnvolles zu tun, das kann man auch in der Freizeit machen, dass man das Gefühl hat, ich tue etwas Sinnvolles auch für die Gesellschaft, ist aber in vielen Fällen nicht mit Broterwerb verbunden, beziehungsweise mit einer Erwerbstätigkeit. Die gesamte Versorgungsarbeit, also das, was zu Hause geleistet wird, die ganzen Dienste gegenüber Freundschaften oder in der Pflege, vieles davon wird nicht bezahlt und wird in unserer Wirtschaftsrechnung auch überhaupt nicht berücksichtigt. Aber das ist ganz wichtige Arbeit, für die man auch freie, pflichtenfreie Zeit braucht.
Hat eigentlich, wenn man weniger arbeitet, das auch irgendwie einen Einfluss auf meine Gesundheit? Gibt es darüber Studien?
Ja, dazu gibt es viele verschiedene Studien. Es gibt eine Meta-Analyse sogar dazu, die sagen alle das Gleiche. Also zum Beispiel nehmen Herz-Kreislauf-Erkrankungen dramatisch zu. Ab einer Zeit von 15, 20 Stunden die Woche und es wird dann wirklich gesundheitsschädlich und gefährlich ab 40, 50 Stunden die Woche. Also hochproblematisch wird es über 40 Stunden und noch mehr über 50, 70 Stunden. Und für viele wäre es ja schon ein Gewinn, wenn die Strich 38 Stunden die Woche arbeiten würden. Das muss man ja auch bei der Frage kürzere Arbeitszeiten mit berücksichtigen, dass manche mit dem Überstundenkloppen aufhören.
Michael Kopatz vom Wuppertal-Institut in D-Radio Wissen. 25 Stunden pro Woche arbeiten, das würde bedeuten, ja, dass ich schon lange durch bin mit dieser Woche.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ausschlag auf dem Unterarm. Oder so Zucken am Augenlid gibt es ja auch. Oder Aua im Bauch. Und was machen wir als erstes? Natürlich, wir googeln die Symptome. Erfahrungsgemäß ist das keine so gute Idee. Wie gut die Antworten sind, die wir da zusammensuchen, das wissen wir natürlich nicht. Es kann passieren, dass wir auf so einer Seite landen, auf denen irgendwelche Leute dann schreiben, ich hatte auch so einen Ausschlag am Arm und dann hat sich das entzündet und am Ende musste mein Arm amputiert werden. So, also dann direkt Panik. Die Macher eines neuen Startups, die bieten jetzt per Facebook Messenger fundierten medizinischen Rat an. Donja Farahani aus dem D-Radio Wissen Team. Du hast es mal ausprobiert. Donja, was hast du überhaupt, also was für eine Krankheit hast du da angegeben?
Ich wurde von einer Zecke gebissen.
Oh.
Und ich hatte jetzt echt ein bisschen Angst, weil es ja immer hieß, das ist super gefährlich und davon kann man sterben und weil ich das ja auch nicht möchte und mich auch nicht auf gutefrage.de verlassen wollte, habe ich bei Facebook nach HealthTap gesucht. Das ist dieses Startup aus den USA. Und da habe ich dann mein Problem als Facebook-Nachricht denen geschickt und Ärzte mir geantwortet.
Sitzen da echte Ärzte?
Nein, das läuft mit einem Chatbot. Das sind Computerprogramme, die Gespräche simulieren, wie mit echten Menschen. Also das ist das Ziel, dass es so klingt wie bei einem echten Menschen. Das funktioniert aber nur bedingt. Einfach, mich hat eine Zecke gebissen. Das checkt er nicht. Ich muss schon eine Frage formulieren. Ne? Also ich wurde von einer Zecke gebissen. Muss ich jetzt Angst haben, habe ich dann gefragt.
Mhm.
Und ja, das Ganze geht aktuell nur auf Englisch. Dafür muss ich, um ehrlich zu sein, erstmal gucken, was Zecke auf Englisch heißt. Heißt Tick.
Tick.
Und die Antwort kam dann auch auf Englisch von diesem Chatbot. Der hat mir erstmal ähnliche Fragen von Usern geschickt über den Messenger und die Antworten dazu der Ärzte. Das waren so 5 Stück. Und die ersten waren, ja, ich sag mal, sehr internetmäßig, skurril. Mhm. Mich hat vor 40 Jahren eine Zecke gebissen. Was soll ich tun? Mich hat eine Zecke in meine Genitalien gebissen, was soll ich tun und so weiter. Und dann kam aber auch, ich wurde heute von einer Zecke gebissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ernsthaft krank bin? Also ging in meine Richtung. Und ja, und dann stand dann da auch, von welchem Arzt die Antwort kam oder kommt und wie viele Ärzte dem auch zugestimmt haben.
Oh, okay. Was ist, wenn deine Frage jetzt nicht dabei ist, weil sie vielleicht zu speziell ist oder noch gar nicht vorgekommen ist?
Dann kann ich die Frage trotzdem stellen. Die wird dann an einen Arzt weitergeleitet. Mhm. Und die Antwort soll, so schreiben sie es, in den nächsten 24 Stunden kommen. Ich habe es getestet und 3 Stunden später hatte ich dann auch eine Antwort. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt, also in dem Augenblick, mit einem Arzt zu chatten. Das kostet aber. Und man muss dafür den Facebook Messenger verlassen und auf die Health-Tab-App wechseln. Und das ist ja auch nicht so ganz in Facebooks Sinne, aber es geht.
Ja, weil Facebook ja will, dass man möglichst lange auf Facebook bleibt.
Genau. Man könnte sagen, Zuckerbergs Ziel ist es, Facebook als Tor zum Internet zu etablieren. Aktuell haben ja sehr viele Unternehmen Interesse und entwickeln gerade eigene Chatbots für den Messenger. Das heißt, es wird immer mehr. Wir können echt damit rechnen. Und sie möchten Dienstleistungen anbieten und über den Messenger auch verkaufen, weil allein in Deutschland nutzen ja über 27 Millionen Menschen diesen Messenger und die müssen dann nicht extra eine App runterladen. Weißt du, Facebook habe ich und dann kann ich das machen. Und so erreicht man halt viele Leute. Also wir brauchen weniger Apps, dafür viel Macht für Facebook. Und Facebook hat die Möglichkeit, Geld vielleicht in Zukunft damit zu verdienen über Provision oder Werbung.
Medizinische Hilfe per Facebook Messenger. Donja hat es ausprobiert. In D-Radio Wissen, danke.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Teppichhändler, Eisdiele, Hinterhofrestaurant. Perfekt für Geldwäsche, ne? Wer braucht schon unbedingt eine Rechnung für 4 Kugeln Eis? Oder wer besteht auf eine Quittung bei einer Pizza Salami? 100 Milliarden Euro werden jährlich in Deutschland gewaschen, sagt eine neue Studie. Tricks gibt's da viele. Einer, der sie alle kennt, ist Sebastian Fiedler, der Vizevorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Wie läuft so ein ganz typischer Fall von Geldwäsche ab?
Nun, man unterscheidet da ganz grundsätzlich immer so 3 Phasen, in die man eine typische, sagen wir, standardisierte Geldwäsche einteilen wollte, wenn man das denn so könnte. Im Grunde muss man sich vorstellen, dass an irgendeiner Stelle zum Beispiel beim Rauschgifthandel inkriminiertes Geld, also schmutziges Geld entsteht und dann ist aus Sicht des Geldwäschers der Bedarf sehr groß, dass er dem einen legalen Anstrich verpassen will. Man soll ja nicht wissen, aus welchen Geschäften es tatsächlich kommt. Also versucht man, das Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf hineinzubringen. Bargeldintensive Kleinbetriebe, Gastronomie oder so etwas könnte das zum Beispiel sein und versucht dann, den eigentlichen Weg zu verschleiern. Da kommen die Diskussionen rund um Briefkastenfirmen, rund um Panama und Ähnliches in die Diskussion hinein. Und die dritte Stufe läuft dann, wenn es erfolgreich gelaufen ist, so ab, dass man investieren will, indem man zum Beispiel eine Immobilie erwirbt, bei der man nicht mehr erkennen kann, aus welcher tatsächlichen Quelle, also aus welcher Kriminalität tatsächlich das Geld gestammt hat.
Ich kenne das jetzt aus Breaking Bad, wo der Hauptdarsteller sehr viel Geld mit Drogen verdient, dieses Geld erstmal bunkert und am Ende sich eine Waschanlage kauft, also eine Autowäsche. Ja. Dort werden die Autos gewaschen und er verdient natürlich mit dieser Autowäsche, mit dieser Waschanlage Millionen, was natürlich irgendwann auffallen müsste, oder nicht?
Genau, also das ist so ein ganz einfach formulierter Fall, im Grunde, den mag es auch geben, aber tatsächlich müssen wir eben feststellen, in den Fällen, die uns zur Kenntnis gelangen, dass es eben unendlich komplizierter ist. Also da spielen Treuhandkonten, Underkonten eine Rolle, komplizierte Immobiliengeschäfte. Die Italiener berichten bei ihren Anti-Mafia-Ermittlungen davon, dass bis zu 60, 70 Transaktionen weltweit rund um den Globus stattfinden. Also tatsächlich ist es eben unendlich kompliziert und das Ermittlungen teilweise sehr kompliziert, weil es häufig eben Landesgrenzen überschreitet und nicht eine Waschanlage, die irgendwo in Düsseldorf, Köln oder München steht.
Das heißt, das erstmal schwarze Geld oder das illegal verdiente Geld geht nicht zuerst auf ein deutsches Konto, sondern ein ausländisches Konto, weil es muss ja erstmal ins Ausland kommen, aber dafür müsste man es ja erstmal irgendwo einzahlen, weil es ist ja Bargeld.
Das kann sein. Also wenn wir einen einfachen Fall bilden wollen und wenn wir so den klassischen Gastronomiebetrieb mal nehmen wollen, dann würde das so funktionieren, dass sie im Grunde mehr Kunden vortäuschen, als sie tatsächlich haben. Und damit das in der Buchhaltung entsprechend passt, bestellen sie dann im Ausland idealerweise Waren, die sie gar nicht bekommen also Scheinrechnungen darüber und schon, schwupps, ist das Geld im Ausland und kann von dort aus weiter transferiert werden.
Im Moment wird ja die Abschaffung des 500-Euro-Scheins auch diskutiert. Begründung unter anderem, es wird angeblich von Kriminellen dieser Schein besonders häufig genutzt. Was hat der 500er mit Geldwäsche zu tun?
Sehr viel, weil nämlich 1 Million Euro in 500er nur etwa 2 Kilo ausmacht und die höchsten Banknoten in US-Dollar oder in britischen Pfund 50 bzw. 100 sind und man entsprechend für Schmuggel in diesen, kommt es darauf an, dass man geringes Volumen hat und das ist bei den 500er total attraktiv. Das ist der Grund dafür, warum die britische Regierung sagt, 95% dieser Scheine seien in der Hand von Steuerhinterziehern und Kriminellen. Ob es gerade die 95% sind, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn Sie auf der Straße sich mal umhören, wer denn gerade einen dabei hat, dann werden Sie kaum jemanden finden, der ihn auch wirklich benutzt.
Und dann geht er dann in einem kleinen Koffer über die Landesgrenze. Einfach wird geflogen und dann ist es halt im Gepäck drin, das Geld.
Ein häufiger Fall, ja, tatsächlich. Das stellt der Zoll immer mal wieder fest. Er wird im Grunde geschmuggelt wie Rauschgift, müssen Sie sich vorstellen. Bis hin zur Verpackung in Kondomen und Verschlucken, also Körpertransport, kennen wir da alles, was das Herz begehrt.
Jetzt heißt es ja immer wieder, wir sollen alle helfen. Verdachtsfälle sollen gemeldet werden. Wie kann ich erkennen, dass an bestimmten Stellen Geld gewaschen wird? Soll ich einfach immer auf eine Quittung bestehen?
Ja, das ist teilweise richtig. Also helfen sollen nicht alle, das wäre zu viel verlangt, sondern helfen sollen diejenigen, die im Geldwäschegesetz stehen. Das sind also vor allem Güterhändler, Notare, Immobilienmakler und ähnliche, also diejenigen, die tatsächlich am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und die müssen deswegen, weil es eben nur sehr kompliziert ist, das haben Sie rausgehört, müssen entsprechend geschult und sensibilisiert werden, weil dieses System derzeit überhaupt nicht funktioniert. Und sie müssen letztlich auch vernünftig beaufsichtigt werden und müssen im Grunde, es gibt Kriterienkataloge dafür. Also im Grunde können Sie sich vorstellen, wenn jemand ein Geschäft machen will, zum Beispiel beim Gebrauchtwarenhandel, und es passt irgendwie so nichts zueinander. Hm. Es ist nicht erkennbar, aus welcher legalen Quelle sich derjenige jetzt gerade ein 70.000 Euro teures Auto in bar kaufen will, dann wäre das zum Beispiel ein Indiz dafür, was den Autohändler in die Lage versetzen müsste, eine Verdachtsmeldung an LKA und BKA abzugeben. Das geschieht aber nur unzureichend und muss aus unserer Sicht eben dringend verbessert werden.
Ich musste damals, als ich mein Auto gekauft habe und bar bezahlt habe, tatsächlich auch nachweisen, dass ich es bei der Bank abgehoben habe und die Quittung von der Bank mitbringen. Das wäre wahrscheinlich...
Wir haben einen der wenigen vorbildlichen Autohändler gefunden, ja.
In die Radio Wissen, Sebastian Fiedler, der Vizevorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. 100 Milliarden Euro werden laut einer neuen Studie in Deutschland jährlich gewaschen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In den USA gibt es bald einen neuen 20-Dollar-Schein. Wobei, bald ist relativ. 2020 wird der Entwurf wohl vorgestellt. Präsident Andrew Jacksons Kopf, der bisher drauf war, der kommt dann weg. Wird ausgetauscht gegen Harriet Tubman, eine afroamerikanische Bürgerrechtsaktivistin. Eine Organisation setzt sich seit einiger Zeit dafür ein. Donja Farahani aus dem D-Radio-Wissen-Team. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist die Frau auf diesen Schein gekommen?
Es wurde Druck gemacht. Die Organisation Women on 20 Dollars, also Frauen auf 20ern, hat Unterschriften gesammelt und auch viele Politiker dafür mobilisiert. Das Ziel, Präsident Jackson, der ja aktuell auf dem 20-Dollar-Schein drauf ist, soll weg und eine Frau soll drauf, weil es in den USA keinen Geldschein gibt mit einer Frau. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Außerdem ist der ehemalige Präsident Jackson ziemlich unbeliebt. Er war Sklavenhalter und hat Indianer umgesiedelt und umbringen lassen. Harriet Tubman, die neue vorne drauf, wurde als Sklavin geboren und hat sich für die Gleichberechtigung eingesetzt. Präsident Jackson verschwindet aber nicht ganz. Er kommt auf die Rückseite. Viele Frauenorganisationen sind nicht zufrieden. Es dauert ihnen einfach alles zu lange. Bis 2020, hast du ja gerade gesagt, soll erst ein Entwurf stehen und bis 2030 der Geldschein rauskommen. Wer weiß, ob es dann noch Bargeld gibt.
Ja, das stimmt. Bei uns in den Euro-Ländern sind ja keine Menschen auf den Scheinen drauf. Wie sind die Chancen, wenn wir eine Petition starten würden, zum Beispiel ja, jetzt mit meinem Gesicht oder mit deinem Gesicht da drauf zu kommen?
Nicht so gut. Also zuständig ist die Europäische Zentralbank. Wir müssten warten, bis es eine Ausschreibung gibt. Und die erste und auch letzte gab es 1996. Mm. Und die war auch nicht öffentlich. Sprich, wir sind raus. Es durften tatsächlich nur Banknotendesigner mitmachen, die von einer Zentralbank vorgeschlagen wurden. Und die Anforderungen, die waren echt hart. Man musste viel über Sicherheitsmerkmale wissen, damit die Scheine auch fälschungssicher sind, also so einfach irgendwie ein Gesicht, ein Foto davon oder so, das geht einfach nicht. Am Ende hat ein Österreicher gewonnen und deswegen haben wir jetzt Bauwerke drauf, die es in echt gar nicht gibt. Die sollen nämlich die Baustile aus den 7 Epochen der europäischen Kulturgeschichte widerspiegeln. Oh. Wenn wir jetzt eine Petition dagegen starten wollen, dann müssen wir wirklich sehr, sehr viele Leute aus ganz Europa mobilisieren. Und ich glaube, das ist nicht so leicht.
Ja, und dass ich dann am Ende da drauf komme, wer weiß. Auf dem neuen 20-Euro-Schein, da ist zumindest die Prinzessin Europa drauf und kein Bauwerk, richtig?
Genau, die Alte aus der griechischen Mythologie. Das ist, das ist der Geldschein aus der zweiten Serie. Nicht, weil er jetzt irgendwie schöner ist, sondern um die Geldscheine an die aktuelle Technik anzupassen, wird das immer wieder mal aktualisiert. Die nächste Ausschreibung, hat mir eine EZB-Sprecherin gesagt, gibt es wohl erst bei der dritten Serie. Und wann die kommt, weiß man nicht. Und ob dann da auch jeder mitmachen kann und wir dein Gesicht da einreichen können, das weiß ich auch nicht.
Wenn es noch Bargeld gibt, du hast schon gesagt. Wie sieht es denn mit Geldmünzen aus? Auf der einen aus Belgien ist zum Beispiel ein Mann drauf, König Albert, der Zweite.
Der da, ist, Ja, oh, ja, da kriegen wir vielleicht deinen Kopf noch drauf. Da sind die Chancen auf jeden Fall besser als bei Geldscheinen, weil hier ist das Bundesfinanzministerium zuständig. Jedes Land ist für seinen eigenen, beziehungsweise für die Münzen zuständig. Da gehen jedes Jahr einige, Achtung, Themenvorschläge ein von der Bevölkerung, von Vereinen, Stiftungen und von Museen. Und dann geht es aber erstmal los. Also, ich fange mal an. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sammelt die, also die Themen, und bereitet sie auf. Und dann kommt ein unabhängiger Beirat und stimmt ab. Und dann kommt noch der Finanzminister Schäuble und entscheidet. Also auch schwierig und dauert. Und solltest du es bis dahin schaffen, dann brauchst du noch mal Zeit, weil aktuell erscheint jedes Jahr eine 2-Euro-Gedenkmünze für jedes Bundesland. Dieses Jahr ist es Sachsen. So, und jetzt, wenn wir das Thema haben sollten, dann bräuchten wir auch noch das Motiv. Hätten wir in deinem Fall, ja.
Mein Gesicht, ja.
Dafür gibt es noch einen Münzmotiv-Wettbewerb. Und da gibt es auch wieder ein langes Verfahren und am Ende muss Schäuble das absegnen. Also wenn du jetzt nicht die krasse Aufmerksamkeit schaffst und irgendwie unfassbar viele Leute motivierst, sich für dich einzusetzen, dann würde ich sagen, wird nix, mein Freund. Wie schön du auch bist.
Ja, natürlich. Können wir auch an euch alle weitergeben. Also Gesichter auf Geldscheinen und Münzen, da muss schon viel passieren, wenn ihr da mal drauf sein wollt. Donja war das mit den Infos in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Uns erreicht heute Abend die traurige Meldung, dass Prince gestorben ist. Momentan ist das eine Meldung von TMZ, diese Promi-Website. Die waren damals beim Tod von Michael Jackson auch schon sehr früh mit den Infos draußen. Prince ist damit nur 57 Jahre alt geworden. Vergangene Woche war der Star Medienberichten zufolge wegen einer Grippeerkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Extreme Dürre, Hungerkatastrophen, Stürme, Überschwemmungen, das Wetterphänomen El Niño hat in den vergangenen 13 Monaten das weltweite Wetter komplett umgekrempelt. Mittelamerika und Asien hat es besonders hart getroffen mit extremen Dürreperioden und Hungersnöten auch. Jetzt scheint aber mit El Niño Schluss zu sein. Er hat sich quasi selbst gekillt und wird abgelöst von La Niña. Jürgen Vollmer von wetteronline.de. Ihr Wetterprofis, ihr sprecht ja bei El Niño auch von einem Monster. Was sind die Zeichen, dass es sich jetzt beruhigt hat und aufhört zu verwüsten, das Monster?
Naja, das messen wir vor allen Dingen anhand der Meeresoberflächentemperaturen. La Niña, El Niño, wir sind ja noch beim Ersteren, ist ein Klimaphänomen, das vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass die Meerestemperaturen im äquatorialen Pazifik, und zwar vom Ostpazifik, von der Küste Südamerikas bis hin nach Indonesien, deutlich erhöht sind. Die sind weit höher als normal. Normal heißt 24 bis 28 Grad und jetzt haben sie teilweise sogar über 30 Grad angenommen. Und diese positive Anomalie, wie wir das nennen, die beginnt jetzt abzuschwächen. Das können wir mit Satelliten messen, aber auch mit Messbojen.
Und wie lange geht das jetzt noch mit El Niño?
Naja, da wird sich schon noch ein paar Wochen Zeit lassen, aber immer schwächer werden dabei. Denn man muss sich das ungefähr so vorstellen, verbunden mit diesem warmen Wasser, das aktuell zu beobachten ist, vor allem vor der Westküste Südamerikas, ist dort auch ein Flutberg gewissermaßen. Das hängt nämlich damit zusammen, dass der Südostpassat und der Nordostpassat, also die Passatwinde, schwächer sind als normal während einem El Niño. Und das bedeutet, warmes Wasser baut sich dann mit Westwinden vor der Westküste Südamerikas auf. Und wenn diese Winde jetzt wieder zunehmen, und das werden sie, weil die Wassertemperaturanomalie zu Ende geht, dann wird dieses Wasser, das sich hier aufgestaut hat, bis zum halben Meter über dem normalen Meeresstand zurückschwappen wie in der Badewanne Richtung Indonesien und dann eben dort einen Flutberg erzeugen.
Oh, das heißt, wir können eine große Welle erwarten oder starke, ja, auch Regenfälle?
Ja, wir werden das vor allem, oder die betroffenen Menschen dann da in Indonesien, die werden das vor allem an massiven Regenfällen, an Unwettern, an vermehrten Zyklonen, das ist die Bezeichnung für Taifune im südlichen Teil des Pazifiks. Und diese Unwetter, die werden dort dann zunehmen, weil einfach aufgrund der warmen Wasserwelle, die dorthin kommt, wiederum der Meeresspiegel ansteigt. Das ist aber normal, weil man das kennt seit Jahrhunderten. Das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber immerhin, dadurch kann Unmasse Wasser verdampfen, verdunsten, Wolken bilden und eben diese Unwettersysteme. Das heißt, die schweren Unwetter jetzt im Westpazifik und an den Anrainerländern, während gleichzeitig aber in Südamerika, vor allem in Peru, dann eben eine Dürre zu erwarten ist. Dort gibt es nämlich hohen Luftdruck.
Ist das dann schon El Niño oder kommt die dann noch obendrauf?
Naja,
La Niña heißt sie ja, ne?
La Niña. Ja. Ja, La Niña wird in diesem Fall, weil wir einen sehr starken El Niño hatten, sehr flott hinterherkommen. Das hat man so beobachten können. Wann immer El Niño sehr stark war, ging das ziemlich flott. Ziemlich flott heißt, naja, 3-4 Monate. In der Zwischenzeit, also jetzt bei uns im Sommer, Juni, Juli, vielleicht noch August, herrscht dort Normalzustand, so eine Art Gleichgewicht. Und dann aber schlägt tatsächlich La Niña durch. Das ist dann dieses schwungvolle, jetzt aber ab nach Westen mit der Welle und ordentlich kräftig Passatwinde, die dann vor Südamerika kühles Wasser aus der Tiefe hervorbringen.
Hat, weil es ja eigentlich ein weltweites Wetterphänomen ist, das auch irgendwelche Auswirkungen auf uns in Mitteleuropa, in Deutschland, wird sich durch La Niña irgendwas verändern bei uns?
Sehr, sehr geringe Aussichten. Die Forschung streitet noch drüber, muss ich gleich einräumen. Da weiß noch niemand alles ganz genau. Aber wahrscheinlich sind wir doch zu weit weg. Das ist ja wirklich genau die Rückseite der Erde von hier aus betrachtet, um tatsächlich direkte Auswirkungen abzukriegen. Indirekte Auswirkungen sind nicht völlig ausgeschlossen.
Jürgen Vollmer von wetteronline.de in D-Radio Wissen über El Niño und La Niña.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Eine der schnellsten Zungen der Welt, die gehört dem Chamäleon. Britische Wissenschaftler von der Uni Oxford haben jetzt in einem mathematischen Modell simulieren können, wie das Chamäleon seine lange Zunge blitzschnell ausrollt und wieder einzieht. Das Geheimnis ist die Zusammensetzung der Zunge. In der Mitte befindet sich ein Knochen, der von mehreren Schichten superflexiblem Gewebe umgeben ist. Umschlossen wird das Ganze dann von einem Muskel. Das mathematische Modell zeigt, wie diese unterschiedlichen Bestandteile zusammenarbeiten und sich Kraft und Energie optimal ausbalancieren. Damit schafft es das Chamäleon, berichtet die BBC, seine Zunge so schnell auszufahren, als würde ein Auto von 0 auf 100 beschleunigen in nur einer Hundertstel Sekunde. Das könnte vor allem für den Bereich der Bionik interessant sein. Dort versuchen Wissenschaftler, Phänomene der Natur technisch nachzubauen. So ist zum Beispiel der Klettverschluss der Klette nachempfunden. Ja, wie könnte ein Wohnzimmer im All wohl aussehen? Die NASA hat einen Aufruf gestartet, der genau das beantwortet. Soll. Gesucht werden Entwürfe für Weltraumwohnungen, denn in Zukunft soll es ja lange Reisen zum Beispiel zum Mars geben und das heißt für die Astronauten ein langer Aufenthalt im All. Die NASA wünscht sich sowohl Prototypen für Wohneinheiten im All als auch solche, die auf einem Planeten installiert werden könnten. Next Step 2 heißt das Programm und richtet sich an Unternehmen, Universitäten und NGOs, allerdings aus den USA. Das Programm ist eines von mittlerweile mehreren, bei denen die NASA mit Externen zusammenarbeitet, um die Erforschung des Weltraums voranzubringen. Für Paviane ist es immer eine gute Idee, die Nase in die Angelegenheiten ihres Nachbarn zu stecken. Dann bekommen sie nämlich auch so früh wie möglich mit, wenn der Nachbar etwas zum Fressen gefunden hat und kriegen noch was ab, bevor der Chef kommt und alles für sich beansprucht. Britische Wissenschaftler haben wilde Paviane in Namibia beobachtet, in deren Gebiet sie Maiskörner versteckt hatten. So wollten die Forscher herausfinden, wie sich Infos innerhalb der Gruppe verbreiten. Es zeigte sich, dass die Paviane sich gegenseitig sehr genau beobachten, um möglichst schnell an Infos über Futterstellen zu kommen. Irgendwann landen diese Infos aber zwangsläufig bei einem ranghöheren Tier. Und dann heißt es für die übrigen Schlange stehen, und zwar feinsäuberlich nach Status aufgereiht.
D-Radio Wissen.
Hallo am Donnerstagabend, oder wie Googles Stimme sagen würde.
Hallo am Donnerstagabend.
Übersetzt auf Englisch.
Hello on Thursday evening.
Ja, das kann sie. Google Translate kann eigentlich mittlerweile ganz schön gut von Deutsch auf Englisch, von Englisch auf Deutsch übersetzen. Und das, obwohl Deutsch recht schwer ist.
Ich möchte gerne Rahmsoße auf meinen Schnitzel.
Ist auch ein schönes Beispiel, bekommt der Computer ganz leicht hin.
I would like a cream sauce on my Schnitzel.
Ausgerechnet bei William Shakespeare, da hakt es noch.
Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
To be or not, that is the question here.
Ja, das passt nicht so richtig. Jetzt haben wir in der Europäischen Union insgesamt 24 Sprachen und da könnte es ganz schön hilfreich sein, wenn eine Übersetzungssoftware Texte vom Schwedischen ins Ungarische, vom Deutschen ins Spanische und vom Tschechischen ins Italienische in guter Qualität hinbekommen würde. Josef van Genabit ist Professor für Übersetzungssoftware an der Uni des Saarlands und gleichzeitig Professor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin und er sagt, das ist machbar, das muss machbar sein. Dafür startet er jetzt mit ganz vielen Kollegen in ganz Europa ein groß angelegtes Forschungsprojekt. Was ist denn momentan für die Informatiker noch die große Herausforderung beim maschinellen Übersetzen von Sprachen? Weil Google kriegt es ja anscheinend schon ganz gut hin.
Ja, also Google ist schon richtig super gut. Wir nehmen ja heute Methoden des maschinellen Lernens, um Sprachverarbeitung zu machen. Und dazu gehört eben auch die Übersetzung, aber auch die Spracherkennung. Und dazu braucht man viele Daten, weil die Maschinen aus diesen Daten selber lernen, wie man am besten übersetzen kann. Und für die Übersetzung braucht man da Sprachdaten, die schon von Menschen angefertigte Übersetzungen sind. Und da braucht man wirklich sehr, sehr viel, um gute Maschinen trainieren zu können. Das sind statistische Methoden, die da gebraucht werden. Und es gibt also bestimmte Sprachen, die sehr komplex sind. Da gibt es sehr viele Wortformen, also es gibt so einen Lexikoneintrag von einem Wort, die Grundform, und dann gibt es jede Menge Deklinationen, Inflektionen. Und das kann so umfangreich werden, dass die Maschinen in den Trainingsdaten, aus denen die lernen zu übersetzen, gar nicht die ganze Variationsmöglichkeit der Sprache jemals zu Gesicht bekommen.
Okay, welche Sprachen sind da besonders schwer für die Maschinen?
Also Deutsch gehört schon dazu. Mhm. Also Deutsch hat, man sagt so technisch eine reiche Morphologie, also viele Formen der Wörter. Aber da gibt es noch, sagen wir mal, extremere Beispiele. Also zum Beispiel viele der slawischen Sprachen haben einen enormen Formenreichtum, zum Beispiel das Tschechische, aber auch romanische Sprachen. Das Rumänische zum Beispiel hat auch einen sehr großen Formenreichtum. Dann die baltischen Sprachen, das Finnische zum Beispiel, ist ja ein ganz, ganz berühmtes Beispiel für eine Sprache, die also einen ganz, ganz reichen Umfang an Wortformen hat.
Aber was ich nicht verstehe, also die Datenbanken der Computer weltweit müssen doch mittlerweile so riesig sein. Die müssten eigentlich jeden Satz irgendwie schon gespeichert haben, weil jeder Satz wurde schon mal aufgeschrieben. Und ich habe gerade bei Google dieses Beispiel eingegeben, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ein weltberühmter Satz und er wird falsch übersetzt. Wie kann das sein? Das muss in irgendeiner Datenbank drin sein.
Ja, das ist auch in den Datenbanken drin. Das ist ja also Hamlet, Shakespeare, und da gibt es viele Übersetzungen von, auch im Deutschen sehr viele Übersetzungen von, und auf vielen von diesen Daten hat Google auch trainiert und da trainieren wir unsere Systeme auch drauf. Aber es ist so, dass die Sprachen ja wahnsinnig komplex sind. Ne? Ein Wort kann ganz viele Bedeutungen haben, eine Bedeutung kann man durch ganz viele Wörter ausdrücken. Und wenn man jetzt statt Wörtern Sätze nimmt, dann wird es noch viel, viel komplizierter. Dann ist es bei Sprache so, dass die Bedeutung oft enorm kontextabhängig ist. Die ist also nicht immer gleich, wann es gesagt wird, wo es gesagt wird, in welchem Zusammenhang das gesagt wird. Also die Sprachen, unsere Sprachen, unsere natürlichen Sprachen, mit denen wir als Menschen kommunizieren, sind schon enorm komplex. Und diese Komplexität ist auch, sagen wir mal, der Grund dafür, dass sie so effizient sind, so elegant und auch so, sagen wir mal, ästhetisch. Ne? Wir sprachen gerade von Shakespeare, ist ja gerade Shakespeare im Moment. Und Sprache hat ja auch eine wunderbare ästhetische Dimension. Aber das alles sind Sachen, die es Computern unheimlich schwer machen, mit Sprache gut umzugehen.
Ihr geht da jetzt ran. Ihr wollt, dass Europa zusammenwächst, was die Sprachen zumindest angeht. Mit der Arbeit werden dann aber sehr viele Jobs kaputt gehen dann irgendwann, oder? Nee, Übersetzer, die überflüssig werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es wird nicht so sein, dass die maschinellen Übersetzungssysteme so gut wie Menschen werden. Jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft. Weil die Sprache eben so komplex ist, weil man so viel Weltwissen auch bei der Interpretation von Sprache anwendet, also als Mensch. Das ist eine Geschichte, die den Computern ganz, ganz schwer fällt. Die Computer sind Hilfsmittel und maschinelle Übersetzung ist auch ein Hilfsmittel für professionelle Übersetzer. Also viele von unseren Übersetzerkollegen arbeiten schon seit vielen Jahren mit Technologie, also mit zum Beispiel elektronischen Wörterbüchern oder Translation Memories. Und jetzt seit einigen Jahren, weil die Qualität der maschinellen Übersetzung besser wird, kommt eben auch mehr automatische Übersetzung rein. Aber oft, wie Sie ja gerade schon am Beispiel gemerkt haben, mit dem Sein oder Nichtsein, macht die Maschine Fehler. Und diese Fehler müssen natürlich korrigiert werden. Das Berufsfeld, das Berufsbild der Übersetzer ändert sich, aber es wird nicht weniger zu übersetzen sein, sondern eher noch mehr zu übersetzen. Was wirklich passiert ist, dass das Berufsbild sich ändert. Mhm. Es wird nicht immer mehr von Hand übersetzt, sondern öfters. Gerade bei technischen Übersetzungen, wo die Sprache vielleicht ein bisschen eingeschränkter ist, da kommt der Computer als Hilfsmittel dazu. Aber es ist vergleichbar mit einem Taschenrechner oder einem Computer in anderen Berufen auch.
Wenn wir mal vergleichen, wir Menschen lernen eine Sprache in 1 bis 2 Jahren. Die Computer brauchen jetzt 40, 50 Jahre. Wie lange brauchen sie noch, bis sie wirklich so weit sind?
Sagen wir mal, Sprache so verstehen zu können wie wir Menschen, das kann kann man ganz schwer abschätzen, ob das Computer, wann die das können werden, ob sie es jemals können werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es nicht können werden irgendwann mal. Aber es würde bedeuten, dass man wirklich das Grundproblem der künstlichen Intelligenz allumfassend lösen müsste, weil einfach bei Sprache und gerade bei der Interpretation von Sprache, dass es so komplex ist, dass da einfach so wahnsinnig viel an Intelligenz dazukommt, dass wenn die Computer das können, dann sind sie auch in anderen Bereichen so intelligent wie wir und dann betrifft es nicht nur die Sprache.
Josef van Genabit von der Uni des Saarlands über ein europaweites Forschungsprojekt mit dem Ziel, dass alle 24 Sprachen der EU bald besser von Computern übersetzt werden. In D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Radio Wissen ist hier. Vor einer halben Stunde, da kam die Meldung, der US-Musiker Prince ist im Alter von 57 Jahren in seinem Haus in Minnesota gestorben. Das berichten mehrere US-Medien. Die Promi-Website TMZ hatte den Tod des Popstars zuerst gemeldet. Prince, der galt als besonders experimentierfreudig, einflussreich, hat Jazz, Funk, Disco-Sounds kombiniert seit Ende der 70er Jahre, hat auf der Bühne gestanden, hat sich zwischendurch mal The Artist Formerly Known as Prince genannt. Mehr als 100 Millionen Alben hat er verkauft. Eins davon habe ich auch, das vom Batman-Film damals, fand ich großartig. 7 Grammys hat er gewonnen und er wurde 2004 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Radio-Wissen-Reporterin Donja Farahani, wie reagiert momentan das Netz auf den Tod von Prince?
Ja, viele schreiben auf Twitter und Facebook, dass sie Purple Rain laufen lassen, also zusätzlich zu den Beileidsbekundungen. Das ist ja eins der bekanntesten Songs von Prince. Viele verneigen sich vor dem Pop Gott der 80er. Caroline Kebekus hat getwittert, Prince ist tot. Wenn es Gott wirklich gibt, stellt er sich da oben aber gerade eine geile Band zusammen. Dieses Jahr sind ja schon viele andere Musiker verstorben. David Bowie zum Beispiel oder der Glenn Frey, Gitarrist der Eagles. Also eine Band kriegt man da schon zusammen. Prince, es gibt auch noch andere Reaktionen, zum Beispiel von dem Regisseur Spike Lee, der Regisseur von Malcolm X und der auch viele Dokus über Michael Jackson gemacht hat. Er sagt, er schreibt, ich vermisse meinen Bruder, Prince was a funny cat, Prince war eine lustige Katze, great sense of humor.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Bombenanschlag auf eine indische Hochzeit in Essen am vergangenen Samstag hat wohl einen islamistischen Hintergrund. Der Essener Polizeipräsident, der spricht von einem Terrorakt und besonders heftig dabei ist, die mutmaßlichen Attentäter, die sind offenbar beide gerade erst 16 Jahre alt. Am Samstag war nach einer indischen Hochzeit am Eingang des Essener Zentrums der Religionsgemeinschaft SIG ein Sprengsatz in die Luft geflogen. 3 Menschen wurden da verletzt. Dirk Große-Langenhoff in Essen, was weiß man über die 2 mutmaßlichen Attentäter?
Besonders viel wollte die Polizei heute noch nicht über die beiden sagen, nur dass einer der beiden sich gestellt hatte in der Nacht. Da war der Druck der Fahndung mit einem Foto, auf dem er klar zu erkennen ist, wohl einfach zu groß. Seinen mutmaßlichen Komplizen hat man dann in der Wohnung seiner Eltern festnehmen können. Einer der beiden kommt aus Essen, der andere aus der Nachbarstadt Gelsenkirchen. Und genau die Tatsache treibt auch NRW-Innenminister Ralf Jäger Sorgenfalten ins Gesicht. Der sagt, ja, das ist schon problematisch, dass die hier geboren und aufgewachsen sind und dann eben in so eine islamistische Szene abrutschen. Das ARD-Magazin Report München hatte ja heute auch berichtet, dass der jetzt festgenommene Yusuf T. bei salafistischen Koranverteilungsaktionen gesehen wurde und dass er enge Verbindungen zur Lohberger Brigade des IS aus Dienstlagen haben soll. Doch das wollte die Polizei bisher noch nicht bestätigen. Um das sicher sagen zu können, müsse man erst weitere Ermittlungen abwarten, hieß es.
Warum ist man sich da so sicher, dass dieses Attentat einen islamistischen Hintergrund hat?
Die Polizei sagt, dass die beiden Tatverdächtigen ihnen schon vorher bekannt waren. Woher und ob sie vom Staatsschutz beobachtet wurden, dazu wollte die Polizei heute noch keine Angaben machen. Aber offenbar sind die beiden wohl tatsächlich bei diesen Koranverteilungsaktionen Lies, die man aus den Fußgängerzonen kennt, aufgefallen. Und laut Report München hat einer der beiden auch bei Facebook islamistische Inhalte gepostet. Da ist bisher aber noch nichts von der Polizei bestätigt worden. Da muss man auch abwarten.
Gibt es irgendwelche Hinweise auf ein Motiv, warum eine Religionsgemeinschaft, warum SIG?
Ja, die Polizei wollte auch dazu noch nicht viele Einzelheiten verraten, um nicht die weiteren Ermittlungen zu gefährden. Klar sei nur, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag handle, hat der Polizeipräsident Frank Richter gesagt. Und er sagt, im Moment laufen auch noch die Ermittlungen weiter. Also es sind bis zu 100 Beamte, die sich im Moment um den Fall kümmern, die auch weiter ermitteln. Und er sagt, es könnten auch noch weitere Festnahmen folgen. Das heißt, es gibt möglicherweise auch noch Hintermänner, an die man jetzt versucht ranzukommen. Und deswegen gibt es auch erstmal keine Einzelheiten für die Öffentlichkeit, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind.
Wie kann es denn sein, dass am Montag eine Sprecherin noch gesagt hat, dass es keine Hinweise auf einen Terrorakt gegeben hat?
Der Grund dafür ist wohl, dass die Polizei selbst auch ziemlich überrascht gewesen ist darüber, weil bisher gab es überhaupt gar keine Erkenntnisse, dass die aus Indien stammenden Sikh Ziel eines islamistischen Terrorangriffs werden könnten. Die Essener Sikh-Gemeinde lebt vollkommen friedlich und unauffällig in Essen und die beiden Tatverdächtigen selbst haben noch keine Angaben darüber gemacht, warum sie gerade die Sikh angegriffen haben. Für kommenden Samstag haben die Sikh schon seit Monaten eine Prozession von ihrem Tempel in die Essener Innenstadt geplant, um sich den Essener Bürgern überhaupt mal vorzustellen, weil die Gemeinde, die gibt es erst seit ein paar Jahren hier in Essen und die Veranstaltung, die soll auch weiterhin stattfinden, allerdings unter erheblich mehr Polizeischutz als bisher geplant. Da werden auch viele Beamte in Zivil dort sein, damit es ein friedliches Fest wird.
Dirk Große-Langenhoff in Essen. Der Bombenanschlag auf eine indische Hochzeit hat wohl einen islamistischen Hintergrund.
Die Welt verneigt sich vor einem großen Musiker, einem großen Künstler. Prince ist gestorben, ist nur 57 Jahre alt geworden.
Donja, es gibt noch weitere Reaktionen, zum Beispiel mit einer großen Verneigung von Wyclef Jean von den Fugees.
Rest in peace to the King Prince. Thank you for inspiring me to be a musician first and using this tool to heal people.
Das war der Donnerstagabend mit Donja Farahani und am Mikrofon Ralf Günther. Bye bye.
Tschüss.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.